Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht heute Morgen. Nein, Spaß. Ich versuche, mich an die halbe Stunde zu halten. Naja, es ist manchmal nicht so ganz einfach. Der Stefan sagt es vorhin schon. Seit dem 3. Oktober 1990 feiern wir den 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit. Ein Feiertag, der nicht ganz willkürlich gesetzt wurde, aber über den auch lange gestritten wurde, wann er denn stattfinden soll. Ganz zu Beginn der Einheit ging es schon los mit den Streitereien und man hatte das Gefühl, dass es mit Einheit irgendwie gar nicht so viel zu tun hat. Und ich habe mir die Frage tatsächlich in den letzten Wochen gestellt, wie weit ist es denn eigentlich her mit unserer Einheit hier in Deutschland in Sachen Politik? In Sachen Religion, in Sachen Ethik. Nun, vielleicht ist es zu viel verlangt, dass wir uns in ganz Deutschland wirklich einig sind. Vielleicht muss man das Paket ein ganz bisschen kleiner packen. Vielleicht muss man ja erst mal schauen, wie ist es denn unter uns Christen in Deutschland? Sind wir uns denn einig? Sind wir denn einig im Leib Christi, so wie die Bibel es von uns eigentlich fordert? Gerade an diesem Wochenende fallen in Altenkirchen in meiner Heimatstadt Christen aus einer bestimmten Gemeinde, die eine große Hochzeit gefeiert haben, vor allem dadurch auf, dass sie dem Kreis Altenkirchen mehr als 50 Infizierte auf einen Schlag bescheren und es sind noch nicht alle Tests abgeschlossen. Wir hatten bis Anfang letzter Woche 12 Infizierte im Kreis Altenkirchen. Gestern aktuell waren es über 50 und wir rechnen damit, dass es auch noch deutlich höher geht. Und als wäre das nicht schon genug, wird auch noch öffentlich auf den Seiten des Gesundheitsamts darüber gestritten, ob das denn überhaupt alles so richtig ist mit Corona oder ob das nicht alles ein Fake ist. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die Ältesten dieser Gemeinde es im Moment nicht leicht haben. Da sind einzelne Mitglieder, die vielleicht eine Welle schlagen, aber die Ältesten aus anderen Gemeinden, Leute aus anderen Gemeinden machen jetzt auch Druck. Und man hört hier und da, dass die Frage hochkommt, naja, wie weit ist es denn her mit eurer Verantwortung als Christen? Wie erlöst seid ihr denn, dass ihr euch so verhaltet? Einigkeit sieht anders aus. Pandemiebekämpfung oder Freiheit und Entfaltung auch in der Gemeinde. Was ist wichtiger? Schützt uns Gott denn nicht vor dem Virus? Wie ist denn das mit seinen Zusagen? Können wir uns darauf verlassen? Und wir merken ganz schnell, wenn wir in diese Diskussion einsteigen, wie unterschiedlich unser Schriftverständnis sein kann, obwohl wir alle den gleichen Gottesdienst besucht haben. Wie unterschiedlich unser Verständnis, unsere Einsicht von dem ist, was Gott in seinem Wort uns weitergegeben hat. Andere Leute, auch Christen, diskutieren auf Facebook und Co. darüber, ob es denn richtig ist und sein kann, dass Christen einen Mann wie Donald Trump in sein Amt wählen und es wieder tun wollen. Und immer wieder erlebe ich dabei, dass die Kontrahenten solcher Diskussionen eher bereit sind, sich gegenseitig ihr Christsein abzusprechen, als ihre eigene Position und ihre eigene Haltung zu hinterfragen. Versteht mich bitte nicht falsch. Es erschreckt mich überhaupt nicht, dass Christen unterschiedliche Meinungen haben. Es erschreckt mich auch nicht, dass wir mal miteinander streiten. Aber was mich erschreckt, ist das Wie. Wie wir das tun. Also wie weit ist es her mit unserer Einheit als Leib Christi? Haben wir verlernt, Verständnis füreinander zu entwickeln, uns einfach mal zuzuhören oder dem Gegenüber zuzuhören und vielleicht erst mal die Sorge des anderen zu sehen, bevor wir gleich antworten? Vor ein paar Tagen erlebte ich zwei Freunde, die eben auch über die aktuelle Corona-Politik in Deutschland ein wenig stritten. Und mir fiel auf in dem Gespräch, dass beide eigentlich das Gleiche gesagt haben, nur von unterschiedlichen Seiten darauf geschaut haben und unterschiedlich argumentiert haben. Und dann habe ich versucht, darauf einzugehen und sagte, Mensch Leute, merkt ihr nicht, ihr sagt eigentlich das Gleiche, nur von unterschiedlichen Seiten. Und dann kriegte ich das ganze Fett ab. Und dann sagte ich irgendwann, ja Leute, rede ich denn Chinesisch? Die beiden haben sich vollkommen in dieses Streitgespräch verrannt und waren nicht mehr in der Lage, auf gleicher Ebene zu kommunizieren. Und am Ende sind wir alle drei völlig frustriert auseinandergegangen. Haben wir vielleicht verlernt, dieselbe Sprache zu sprechen? Um zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, dass wir die gleiche Sprache sprechen, hören wir jetzt auf den heutigen Predigttext. Und ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern. Wir hören jetzt von Eva und Janderson den Text in zwei verschiedenen Sprachen, aber nicht in Deutsch.
Ich lese von 1. Mose, Kapitel 11, Vers 1 bis 4. Auf Portugiesisch. No mundo todo havia apenas uma língua, só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Sineá e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Disseram depois, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra.
Und ich lese euch den Text weiter von 5 bis 9. Jehova pedig lejött, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Azután Jehova ezt mondta. Nézzétek, ez a nép egységes és egy nyelvet beszél. Most pedig ehhez fogod hozzá. Így hát semmi sem lehetetlen nekik, amit kigondolnak. Menjünk le, és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymást. Jehova tehát szétszórta őket onnan az egész föld színére, és végül abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, hiszen ott zavarta össze Jehova az egész föld nyelvét, és Jehova szétszórta őket onnan az egész föld színére.
Vielen Dank. Wer weiß, worüber ich heute Morgen predige, über welchen Text? Ja, sehr gut. 1. Mose 11, ganz genau. Der Turmbau zu Babel. Das ist unser Predigttext, von dem wir ausgehen. Und ich lese den Text jetzt gleich einmal nochmal vor. Wir blenden ihn ein. Man merkt daran sicherlich, dass ich ein paar Jahre in der Sportarbeit und in der Integrationsarbeit gearbeitet habe und mit Migranten gearbeitet habe. Aber mir ist es wichtig, dass wir das eben auch nochmal in den Blick bekommen, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir so in unserem Neukanaanäisch reden, in unserem Lutherdeutsch, in unserem Gemeindedeutsch, dann erwarten wir, dass die Menschen um uns herum verstehen, was wir gesagt haben. Und so ganz selbstverständlich ist das eben nicht. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie dort eine Talebene im Lande Shinar. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das wird uns berühmt machen. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Und er sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Was mir an diesem Text als allererstes immer wieder ins Auge sticht, ist, dass Gott derjenige ist, der manchmal auch die Einheit unter Menschen zerstört. Und die Frage ist, warum tut er das? Einheit ist doch eigentlich was Gutes, ist doch etwas, was die Bibel uns sogar immer wieder vorschreibt, dass wir sie üben sollen. Also warum zerschlägt Gott hier die Einheit? Hätte er nicht einfach kommen können und sagen können, okay, wir nehmen ein paar kleine Korrekturen vor, ich schicke mal einen Propheten, so einen Jona-Typen oder so, der wird das dann schon richtig alles sagen und dann werden die das auch verstehen. Nein, Gott haut dazwischen und zwar richtig hart. Er verwirrt die Sprachen aller Menschen. Wir werden heruntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in verschiedenen Sprachen reden und dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Also warum zerstört Gott diese Einheit, die die Menschen untereinander ja offensichtlich gewonnen haben? Die Antwort ist ganz einfach. Weil diese Einheit der Menschen, von der wir hier lesen, auf einem fatalen Fundament aufgebaut ist. Weil es die Menschen in eine völlig falsche Richtung führt. Gott hat seit Beginn der Schöpfung immer wieder Bündnisse mit den Menschen geschlossen, die eine gesunde Lebensgrundlage für die Menschen garantieren sollten. Und immer wieder haben die Menschen diese Bündnisse verlassen, nur um dann andere und ungesunde Bündnisse einzugehen. Gott hatte einen segensreichen Bund mit Adam eingerichtet, bis dieser seine Grenzen überschritt und einen Bund mit der Schlange einging. Gott hat einen Bund mit Noah geschlossen. Aber Noahs Nachkommen hielten sich nicht an dieses Bündnis und schmieden lieber ihre eigenen Allianzen. Und deshalb ist Gott jetzt gezwungen, nach dem Rauswurf aus dem Paradies und der Sintflut zum dritten Mal zu einem extremen Mittel zu greifen. Er dividiert die Menschen auseinander, indem er ihre Kommunikation stört. Wisst ihr, wenn Menschen sich eins machen, ohne dabei Gott in ihren Mittelpunkt zu stellen, dann führt das unweigerlich zu Fehlentwicklungen. Wo Gott nicht der Maßstab und der Mittelpunkt ist, da fehlt uns eine gesunde Orientierung und Ausrichtung. Das können wir in unserem Alltag, in der Politik, in den Medien jeden Tag beobachten. Lass uns noch mal einen genaueren Blick auf den ersten Teil unseres Textes werfen. Mir sind drei Spielarten aufgefallen der menschlichen Einheit, die uns dort begegnen. Die Landungsstelle der Arche liegt auf dem Berg Ararat. Ihr seht das hier auf dem Bild, relativ weit im Norden, circa 1000 Kilometer von Babylon entfernt. Also Luftlinie, 1000 Kilometer entfernt von Babylon. Das ist schon eine ordentliche Strecke. In Vers 2 spricht die Bibel davon, dass die Menschen aber nicht von Norden gekommen sind, sondern von Osten her kamen und gemeinsam unterwegs waren. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Ich meine, die Arche ist gelandet. Noah hat einen Altar gebaut. Noah hat sich sesshaft gemacht, dort, wo die Arche gelandet ist. Er hat einen Weinberg gepflanzt. Und soweit wir lesen können, auch leer getrunken. Das macht man doch nicht, wenn man nicht sesshaft werden will. Also irgendwas muss die Menschen ja bewogen haben, von dort aufzubrechen als Gemeinschaft, das Land zu verlassen und neue Gefilde aufzusuchen. Wonach haben sie gesucht? Wollten sie zurück zum Garten Eden? Haben sie gesagt, wir wollen gucken, wir sind ja nun die Auserkorenen, die Gott gerettet hat. Wollen wir schauen, ob wir den Garten Eden nicht wiederfinden können, ob es nicht möglich ist, dass wir vielleicht doch Einheit mit Gott wieder auch erleben können. Vielleicht war das der Grund, vielleicht sind sie deswegen losgegangen, vielleicht aber auch nicht. Die Bibel sagt uns an der Stelle nichts darüber. Aber was uns die Bibel sagt, ist, dass es den Menschen an der Stelle, wo sie jetzt sind, wo sie in Babylon angekommen sind, nicht mehr um Gemeinschaft mit Gott geht oder überhaupt nicht um Gemeinschaft mit Gott geht, sondern es geht ihnen um ihre Gemeinschaft. Sie sind auf der Suche nach einer Identität ihrer Gruppe. Wer sind wir eigentlich? Was macht uns aus? Sie sind unzufrieden mit dem, was sie haben. Sie würden gerne mehr aus sich machen. Sie stacheln sich gegenseitig an. kommt, Leute, wir krempeln jetzt die Arme hoch und dann schaffen wir das. Wir packen das. Wir bauen uns einen Turm und machen uns damit einen Namen. Wenn wir schon Gottes Nähe nicht finden konnten, dann wollen wenigstens wir zusammenbleiben. Wenn wir nicht in seinem Schutzraum leben können, dann schaffen wir uns unseren eigenen Schutzraum. Wir bauen eine Stadt mit einem großen Turm, mit einem befestigten Turm. Wenn wieder eine Flut oder sonst irgendeine Katastrophe kommt, mögen Sie vielleicht gesagt haben, dann gelangen wir über den Turm bis in den Himmel und da sind wir sicher. Das war der Plan. Und vielleicht hat es auch so ähnlich geklungen, was sie sich gegenseitig zugerufen haben. Aber wisst ihr, das Schlimmste, was mir daran auffällt, ist nicht, dass sie sich gegenseitig Mut machen und aufeinander hören, sondern dass sie nicht auf Gott hören. Sie haben Angst, sich zu verlieren. Sie wollen sich nicht über die Erde zerstreuen, lesen wir in dem Text. Und dabei ist doch genau das der Auftrag, den Gott Adam bereits im Paradies gegeben hat. Seid fruchtbar und vermehret euch. Breitet euch auf aus der Erde, auf dass ihr zahlreich daraus werdet. Breitet euch aus, geht mal auseinander, macht mal ein bisschen Platz. Schafft mal ein bisschen Social Distancing, könnte man sagen. Nein, Spaß. Aber die Menschen wollen das nicht. Sie wollen unbedingt zusammenbleiben. Sie suchen eine Identität als Gruppe, weil sie ihre Identität vor Gott verloren haben. Sie verfolgen ihren eigenen Plan und nicht mehr den Gottes. Und noch einen dritten Punkt. Nimm, was du kannst. Dieser Turm, den die Menschen da bauen, ist ein Versuch, sich mit Gott auf eine Stufe zu stellen. Und zwar tun sie das, indem sie quasi seinen Schöpfungsakt imitieren. Wie ist das gemeint? Der Mensch, der selbst aus Lehm gemacht und geformt ist, nimmt jetzt dieses Baumaterial Lehm und formt daraus Ziegel als Bausteine für einen Turm, den er sich selbst zum Denkmal setzen will. Und dann fällt uns noch auf, dass ein Turm, aber ein Denkmal offenbar nicht genug ist. Denn die Menschen versuchen sozusagen, diesem Turm den Geist menschlicher Gemeinschaft einzuhauchen. Es reicht ihnen nicht, ein großes Gebäude zu errichten. Es reicht ihnen nicht, einen tollen Turm zu bauen. Nein, es muss mehr sein. Sie wollen mit Gott auf Augenhöhe stehen. Aber wie kann ein Bauwerk eine Menschenmenge vereinen? Vielleicht, indem es ein sichtbares und greifbares Beispiel dafür gibt, wie Einheit entsteht. Aus vielen einzelnen Steinen wird ein Turm. Aus vielen einzelnen Personen wird eine Einheit, eine Gesellschaft. Übrigens, so ein kleiner Ausflug nach nebenan. Je gleichförmiger die Ziegel sind, desto einfacher ist es, einen Turm zu bauen. Und je gleichförmiger unsere Meinung ist und je gleichförmiger wir in unserem Denken sind, desto einfacher ist es, Gemeinschaft und Gesellschaft zu bilden. Und das ist auch der Grund, warum wir gerne, harmoniebedürftig wie wir sind, möglichst nie eine Konfrontation haben wollen. Warum wir es vermeiden, meistens zu streiten und so lange warten, bis dass wir dann richtig streiten. Bei Gott ist das übrigens völlig anders. Gott liebt Vielfalt. Und er hält Differenzen und sogar Gegensätze aus. Er hält sie nicht nur aus, sondern er gibt sie uns sogar in der Schöpfung mit. Und wir müssen sie aushalten und damit auskommen. Direkt nach dem Segen für Noah sagt Gott uns im Alten Testament, solange die Erde besteht, sollen Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht nicht aufhören. Frost und Hitze, Sommer und Winter, das sind die totalen Gegensätze. Und Gott mutet uns das zu. Er hätte ja auch sagen können, so ab jetzt machen wir jeden Tag Sonnenschein von 8 bis 18 Uhr, damit die Menschen sich schön wohlfühlen. möglichst so um die 24 bis 26 Grad, dann wird es den einen nicht zu heiß, den anderen nicht zu kalt. Nachts machen wir ein bisschen Regen und ein bisschen dunkler, damit die Leute auch genügend Schlaf bekommen und das übrigens überall auf dem Globus. Und ansonsten belassen wir es gerne bei der Sommerzeit. Hat er aber nicht gemacht. Nein, er mutet uns diese Gegensätze zu. Und das gilt nicht nur für diese Gegensätze, von denen er hier spricht, sondern das gilt auch für die Gegensätze, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben. Mit den unterschiedlichen Meinungen, mit dem unterschiedlichen Schriftverständnis. Er hat uns zwar den Heiligen Geist gegeben, aber er hat uns nicht die Fähigkeit gegeben, das Wort Gottes, jeder für uns, jeder für sich, komplett zu durchdringen. Ich brauche den Christus in dem anderen immer, damit ich ein bisschen lernen kann, damit ich etwas verstehen kann, weil der Christus in mir manchmal nicht stark genug ist. Das Schriftverständnis von uns allen muss ich ergänzen und das müssen wir uns erkämpfen. Und trotzdem möchte Gott, dass wir zur Einheit gelangen. Trotzdem sagt er, ich möchte, dass ihr ein Leib seid. Gottes Motivation für Einheit ist allerdings eine völlig andere als unsere. Das menschliche Streben nach Einheit hat seinen Ursprung im Defizit. Es ist immer an einen Zweck oder ein Ziel gebunden. Wir tun uns zusammen, um etwas zu erreichen, das wir allein nicht schaffen oder haben können. Einheit nach Gottes Plan dagegen verfolgt keinen Zweck und kein höheres Ziel. Denn sie hat ihren Ursprung in der Liebe und auch ihre Erfüllung darin. Und das ist bereits das Höchste, was wir überhaupt erreichen können. Danach sollen wir uns ausstrecken, nach der Liebe untereinander. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Kinder seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und nein, das gilt nicht nur innerhalb der Gemeinde. Das gilt auch in unserem ganzen Wirkungskreis. Unser Wirkungsfeld ist überall da, wo wir sind. Ob wir sonntags in der Gemeinde sind, ob wir montags an der Arbeit sind, in der Schule oder wo auch immer. Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen, unsere Welt zu gestalten und in seinem Sinne zu kultivieren. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht denn das ganz praktisch? Nun, ich hätte da eine kleine Idee. Das Pfingstwunder in Apostelgeschichte 2 macht deutlich, dass Gottes Heiliger Geist in der Lage ist, diese Kommunikationsstörung, die da in Babel ausgelöst ist, ja, ich sag mal, ein Stück weit auszusetzen. Das Pfingstwunder war möglich, weil Petrus das Evangelium predigte und weil die Leute um ihn herum willens waren, ihm zuzuhören. Die Frage, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist, wie viel frohe Botschaft ist in dem Reden, das ich jeden Tag an den Tag lege, eigentlich drin? Und wie viel schlechte Botschaft? Good news are bad news, sagen die Zeitungsleute. Gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten, weil sie keinen Verkauf bringen, weil sie sich nicht weitertragen. Wenn ich über etwas Negatives rede, da werden 10 bis 15 Leute es weitertragen, sage ich etwas Positives, tun es 2 oder 3. Und wir selber wollen ja gern auch gesehen und gehört werden. Und deswegen ist es nur normal, dass wir eben auch in diesen Chor der Negativmeinungen und der negativen Stimmen immer wieder mit einstimmen. Wie viele gute Nachrichten verbreite ich auf Facebook, auf Twitter? Ich habe das mal für mich getan und habe mal mir meinen Verlauf angeschaut von einem halben Jahr, wie viel Positiv- und wie viel Negativnachrichten ich da so verbreitet habe. Und ich habe festgestellt, es ist ungefähr ein Viertel negative Nachrichten. Wenn ich aber weiß, dass die positiven Nachrichten eben nur von 3 Leuten weitergegeben werden, die negativen aber von 10 bis 15, dann ist selbst 10% schon zu viel. Wie ist das mit unserem Urteilen über andere? Wie ist es mit unserem Reden über andere? Ist das heilend und gesund oder ist das ätzend und vernichtend? Wie gehen wir miteinander um und mit den Menschen um uns herum? In Epheser 4, Vers 3 schreibt Paulus, setzt ihr nun alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. So wie ich diesen Text verstehe und so wie ich die Geschichte von Babylon verstehe, geht es tatsächlich darum, Einheit einzuüben in einer guten und gesunden Art und Weise. Und deswegen möchte ich euch heute Mut zu einem kleinen Experiment machen. Ich möchte euch einladen, euch die folgenden Impulse für eure Kommunikation zu eigen zu machen und dann zu schauen, was Gott daraus macht. Ich habe euch, nein, stimmt gar nicht, der Christoph hat euch freundlicherweise einen Zettel vorbereitet. Der liegt im Ausgangsbereich auf den Tischen. Dort könnt ihr euch die gerne mitnehmen. Da sind diese Regeln bzw. die Kommunikationshilfen oder Impulse, die ich euch jetzt gleich vortragen werde, noch drauf. Und ich fände es einfach toll, wenn ihr die Zettel mitnehmen würdet und mal versuchen würdet, in der kommenden Woche euch an diese Kommunikationshilfen zu orientieren und mal zu schauen, was macht Gott dann eigentlich in meinem Umfeld, was macht Gott mit mir? Sei demütig. Achte bei dem, was du sagen willst, darauf, wohin es zielt. Wenn es darum geht, in dem, was du sagst, dein Ansehen zu wahren oder deine Interessen zu fördern, dann versuch dich in der kommenden Woche einfach mal bei den Gesprächsthemen zurückzuhalten. Wenn es dir darum geht, dass du gut dastehst, dann hab den Mut, einfach mal den Mund zu halten und nichts zu sagen und dich zu enthalten. Punkt 2. Danke Gott für dein Gegenüber. Danke Gott für deinen Gesprächspartner, bevor du anfängst zu reden. Bete für ihn, statt dafür zu beten, dass er deine Ansichten bekommt. Ich sag's nochmal. Bete für dein Gegenüber. Gerade in Situationen, die brenzlig werden. Gerade in Situationen, wo man vielleicht miteinander diskutieren möchte und andere Meinung hat. Bete für dein Gegenüber. Und zwar nicht dafür, dass er deine Meinung bekommt, sondern dafür, dass Gott mit ihm redet. Weil vielleicht bist auch du derjenige, der seine Meinung ändern muss. Achte und wertschätze deinen Gegenüber. Egal wie krumm dir seine Meinung erscheint oder wie doof du findest, was er sagt. Schau erst mal mit Gottes Augen auf den Menschen, der da vor dir steht und zeige und erweise ihm deine Wertschätzung, bevor du ihm sagst, ich bin anderer Meinung als du. Der vierte Hinweis. Hör zu. Versuch doch, wenn du im Gespräch mit jemandem bist, erstmal die Meinung des Gegenübers und die Haltung des Gegenübers überhaupt zu verstehen. Versuch seine Motivation zu verstehen, versuch zu verstehen, was ihn eigentlich bewegt. Wenn du aktiv zuhörst und nachfragst, ob du vielleicht alles oder etwas nicht richtig verstanden hast oder ob du alles richtig verstanden hast, dann wirst du ganz schnell merken, wie der andere auch wieder offener wird im Gespräch. Deswegen lasst uns lernen, zuzuhören. Und der fünfte Hinweis, deine Rede sei mit Salz gewürzt und nicht gepfeffert. Dieser Satz hat drei Unterpunkte. Versuch mal, auf moralische Urteile über deinen Gesprächspartner zu verzichten, und zwar schon möglichst in deinen Gedanken. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht wie mir. Die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die kenne ich ganz gut. Und dann kenne ich natürlich auch die Macken, die sie haben. Und wenn sie dann irgendetwas sagen, was mir missfällt oder wo ich sage, da bin ich anderer Meinung, dann fallen mir immer ganz viele Sachen ein, die der so im Alltag macht, die ich nie machen würde. Nie. Nie. Also ich bin mir dessen zumindest nicht bewusst, dass ich die vielleicht doch irgendwann mache. Und dann driften meine Gedanken ab und ich bin gar nicht mehr bei der Sache, sondern ich bin eigentlich dabei, ihn zu verurteilen für etwas, was mit dem Thema, das wir gerade besprechen, überhaupt nichts zu tun hat. Versuch das mal beiseite zu schieben. Zweiter Unterpunkt. Schiebe die Verantwortung für deine Gefühle, die du in dem Moment hast, wo es vielleicht brenzlig wird, nicht auf deinen Gesprächspartner. Zum Streiten gehören immer zwei. Und der dritte Unterpunkt an der Stelle ist, wenn du möchtest, dass dein Gegenüber sich bewegt, wenn du möchtest, dass er dich versteht, dann versuch doch mal keine Forderungen zu formulieren, sondern eine Bitte zu formulieren. Mach dich verletzlich. Das ist das, was Jesus vorgemacht hat, sich verletzlich zu machen. Gott segne euch die verschiedenen Begegnungen, die ihr in den kommenden Tagen haben werdet. Und Gott segne euch diese Woche mit diesen Gedanken, die Jesus jetzt in euer Herz einfach hineingelegt hat. Egal, ob sie was mit der Predigt zu tun haben oder nicht. Auch das ist manchmal so, dass man in einem Gottesdienst sitzt und etwas gehört hat und trotzdem im Herzen Jesus noch ganz andere Sachen gesprochen hat. Nehmt das ernst. Unser Herr ist mitten unter uns. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, es ist manchmal nicht ganz einfach, unser Schriftverständnis, ja, wie soll ich das sagen, so in den Hintergrund zu stellen, dass wir die Liebe, zu der du uns aufrufst, in den Vordergrund stellen können. Es ist manchmal nicht ganz einfach, das Gegenüber und den Menschen mehr zu sehen als die Frage nach dem, ob ich recht habe oder nicht mit dem, was ich denke. Manchmal vergessen wir, dass Gegensätze für dich kein Problem sind, sondern für uns. Ja, wir bekennen dir, dass wir manchmal lieblos miteinander umgehen, weil wir den anderen einfach nicht verstehen können. Wir bitten dich um Vergebung dafür. Herr, du hast die Welt trotz all unserer Vergehen so sehr geliebt, dass du selber lieber sterben wolltest, als ohne uns zu leben. Und dafür möchten wir dir danken. Wir möchten lernen zu lieben, so wie du uns liebst. Wir möchten Einheit so leben lernen, wie du sie dir denkst. Einheit in Verbundenheit mit dir, weil du derjenige bist, der uns eint und nicht irgendwelche Gedanken oder Parolen. Herr, und wir wollen aus dieser Einheit mit dir heraus die frohe Botschaft in unser Umfeld und in unsere Umwelt hinaustragen. Wir wollen mutig werden, zu bekennen, wer du bist, dass du unser Herr bist und dass du unser König bist. Mach uns doch bewusst, Herr, dass du dich der Welt durch uns offenbaren willst, dass du uns auserwählt hast, dich zu repräsentieren. Wir wollen würdige Repräsentanten werden. Du bist unser Herr und König und dir allein gebührt alle Ehre. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.